Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 148 von Hoffefunk. Man kann es kurz und knapp sagen, nach 3 Siegen aus 3 Spielen zuletzt sieht alles doch wieder deutlich, deutlich positiver aus. Aber vielleicht ist es für uns jetzt auch ein bisschen gefährlich, Jonas, denn ich habe mich daran erinnert, dass wir im letzten Podcast ja gesagt haben, sollten wir gegen Schalke gewinnen, steigen wir, Zitat, auf keinen Fall mehr ab. Haben wir deinen Mund ein bisschen zu voll genommen oder würdest du jetzt diese Aussage immer noch voll unterschreiben?
Ja, hallo David, hallo natürlich auch wieder an alle unsere ZuhörerInnen. Ich würde diese Aussage immer noch unterschreiben. Und zwar, wie wir es auch letzte Woche schon gesagt haben, natürlich nicht aus dem Grund, weil wir denken, dass 28 Punkte reichen, sondern weil ich denke, auch mit Blick natürlich auf das Restprogramm, dass wir mit so einer guten Moral und in so einer guten Form momentan drinstecken, dass ich nicht glaube, dass wir die restlichen Punkte nicht noch holen. Also ich denke, mit 32 Punkten würden wir die Liga schon halten, mit Blick auf Stuttgart, Hertha und Schalke. Bochum kann man ja sogar außer Acht lassen. In dieser Saison würde uns ja Platz 15 absolut ausreichen. Und deswegen würde ich diese Aussage immer noch unterschreiben. Und interessant war ja, natürlich wurde Pellegrino das nach dem Spiel gegen Schalke auch gefragt. Und natürlich, alles andere wäre ja absolut vermessen und auch nicht irgendwie passend zum Charakter von Pellegrino. Natürlich hat er das Ganze runtergespielt und hat gesagt, bei weitem sind sie noch nicht am Ziel. Und das finde ich natürlich absolut richtig, dass der Trainer da die Euphorie ein bisschen bremst. Aber dafür sind wir ja da, um zu sagen, das Gröbste ist geschafft. Wirklich das Gröbste. Natürlich, man sollte jetzt nicht größenwahnsinnig werden und sagen, wir müssen jetzt nicht mehr in jedem Spiel alles geben, aber vor allem das Wichtige für mich war, dieser Schalke-Sieg war deswegen für mich, ich habe es ja letzte Woche gesagt, der wichtigste Sieg dieser ganzen Saison, weil jetzt Bayern kommt und weil in 3 Wochen Leipzig kommt, Union Berlin ist auch noch dabei, Frankfurt gehört noch zum Restprogramm. Unser Restprogramm hat immer im 2-Wochen-Takt Mannschaften auf Europaniveau und Mannschaften, die wir schlagen können. Das heißt, es ist kein leichtes Restprogramm und deswegen war dieses Spiel gegen Schalke unfassbar wichtig.
Ja, und man hat ja auch in den Interviews danach häufiger gemerkt, dass oft von der breiten Brust die Rede war und die hat die Mannschaft natürlich jetzt wieder und es ist schwer vorstellbar, dass die Mannschaft jetzt eben in den nächsten Spielen schlechter performt als Stuttgart, Hertha oder Schalke, die ja eben diese Entwicklung nicht gemacht haben. Kleine Einschränkung vielleicht Stuttgart mit dem letzten Trend, aber die haben eben 5 Punkte Rückstand auf die TSG und wir haben sicherlich nicht das schwerste Restprogramm, weil ja eben, ich nenne nur mal 2 Beispiele, Köln und der VfB noch kommen. Gerade Köln, ja, das klingt jetzt hart, müssen wir nochmal drüber reden zu gegebener Zeit, aber Köln ist ja Stand jetzt vielleicht sogar einer der leichtesten Gegner, weil die ja mit dem Abstieg gar nichts mehr zu tun haben. Für die geht es um gar nichts mehr und ich bin mir da unsicher, ob da so ein Trainer wie wie Baumgart jetzt nochmal so ein richtiges Feuer zünden kann. Ne? Die haben 8 Punkte Puffer auf den Abstiegsplatz und jetzt auch keinen Kader, der uns Angst machen muss. Aber gut, das steht jetzt noch nicht aktuell an.
Aber da hast du mir ja dann gerade so ein bisschen widersprochen, weil ich habe, also es gibt leichtere, aber auch schwerere Restprogramme, aber ich, mit Blick auf das Restprogramm habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir massiv Glück hinten raus hätten. Also ich finde, da sind schon, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele übrig. Und davon sind von 6 Spielen, ist Bayern dabei, ist Frankfurt dabei, ist Leipzig dabei und ist Union Berlin dabei. Also wir haben noch 7 Spiele, Entschuldigung. Und davon sind 4 Spiele eben gegen Mannschaften, die auf jeden Fall nächstes Jahr nach Europa gehen. Ich finde, so viel Glück ist es jetzt nicht. Wo du natürlich auch wieder recht hast, durch die Spiele gegen Stuttgart, gegen Wolfsburg und gegen Köln haben wir alles in eigener Hand. Wenn wir in diesen 3 Spielen abliefern, haben wir in den anderen Spielen kaum noch Druck.
Und ich habe das Restprogramm jetzt schon so als Gesamtpaket verstanden aus den Spielen, die bereits waren. Aber ja, wenn man jetzt natürlich nur nach vorne guckt, ist es kein so leichtes Restprogramm mehr. Wenn man aber nach vorne guckt und sieht eben den Puffer im Hinterkopf, dann eben doch wieder. Ne? Weil wir müssen immer wieder im Hinterkopf haben, wir haben 5 Punkte Puffer und vor diesem Hintergrund ist das Restprogramm okay. Vielleicht formuliere ich es lieber so.
Ja, genau. Also wir haben uns ja Joker erarbeitet jetzt.
Ja.
Die anderen sind jetzt in der Bringschuld und wir können uns jetzt erstmal ausruhen. Und mit erstmal ausruhen meine ich jetzt nicht, dass wir abwarten, bis die anderen Druck machen, sondern dass wir jetzt zumindest uns, und da werden wir am Ende der Folge noch drüber reden, wir müssen uns zumindest nicht in die Hose machen, wenn jetzt der FC Bayern kommt. Aber das verlagere ich jetzt mal auf Ende der Folge, weil jetzt haben wir erstmal noch über das Spiel gegen den FC Schalke 04 zu reden.
Ganz genau, über das Bayern-Spiel reden wir natürlich am Ende noch und fragen uns natürlich auch, ob das jetzt nicht vielleicht sogar ein sehr guter Zeitpunkt ist oder ein sehr, sehr schlechter Zeitpunkt. Ich glaube, alle wissen, was passiert ist diese Woche. Aber reden wir doch auf jeden Fall noch kurz über das Spiel gegen Schalke, gegen den wichtigsten Sieg, um mal deine Worte zu benutzen. Und die Atmosphäre war ja schon eine besondere und damit meine ich gar nicht nur die im Stadion, sondern insgesamt haben auch die Spieler gesagt. Und ich habe mich auch mal so ein bisschen umgehört im Bereich der Schalke-Fans und eben, wie die Einschätzung von Thomas Reis und so weiter und der Schalker Spieler war. Und also, die waren wirklich maximal unzufrieden. Das muss man wirklich ganz, ganz einfach sagen. Und ich glaube, den Hauptgrund dafür, den habe ich jetzt einfach mal mitgebracht am Anfang. Und zwar ist das, dass eben diese Schalker Tugenden, die in den letzten Wochen im Kalenderjahr 2023 so hochgehalten wurden, für die so jemand wie Henning Matriciani und so weiter standen, dass die eben überhaupt nicht gezogen haben, dass man davon eben gar nichts gesehen hat. Und dass wir in diesen Bereichen Laufbereitschaft oder auch Zweikampfquote eben deutlich, deutlich besser waren. 3 Kilometer mehr gelaufen sind wir, hatten deutlich mehr gewonnene Zweikämpfe, besonders in der Luft, was mich am meisten überrascht hat. Und ich denke, das hat der Schalker Stimmung besonders nachhaltig geschadet, zumal wir auch einfach, Olli Baumann hat es so wortwörtlich gesagt, viele, viele Torchancen hatten, was mich ja vielleicht sogar am meisten gefreut hat.
Aber ich bin auch der Meinung, dass dieser Kampf, dieser Wille, das war der Schlüssel zum Erfolg. Die spielerische Klasse von uns hätte nicht ausgereicht. Es hätte nicht ausgereicht, dass natürlich ein Bebu viel, viel schneller ist als ein Matriciani und ein Yoshida. Das allein hätte nicht ausgereicht. Dieser unbedingte Wille, den man wirklich bei über 2 Dritteln unserer Mannschaft in jeder Phase des Körpers gespürt hat, das hat am Ende den Ausschlag gegeben. Und dadurch hat man... Pellegrino wurde ja auch bei der PK darauf angesprochen, dass Schalke hat ja sogar so eine kleine, ich würde sagen, Choreo mitgebracht, dass alle Schalker-Fans hatten ja so eine komische Plastikfahne und dann hat man natürlich ganz am Anfang, das haben sie natürlich deswegen gemacht, weil sie auch blau-weiß sind, damit man mal sieht, wie viele Schalker denn dabei sind. Hat natürlich auch in den ersten 10 Minuten Eindruck hinterlassen, dass man gesehen hat, okay, es sind wirklich, würde ich mal sagen, 10.000 und zwar überall im Stadion verteilt. Aber unsere Mannschaft hat diesen Schalkern, egal wo sie saßen, komplett den Zahn gezogen. Der einzige Kampf, der auf dem Platz da war, war von unserer Mannschaft. Schalke war von, ich muss dieses Wort so hart sagen, Schalke vor allem in Person von Yoshida und Matriciani war überfordert. War komplett überfordert mit dem Tempo und dem Willen unserer Stürmer. Vor allem, und das muss ich jetzt erstmal positiv herausarbeiten, Bebu und Baumgartner, die beide ein phänomenales Spiel abgeliefert haben.
Ja, Bebu auch sehr gut am Ball, sehr willig, sehr, sehr viel gebissen. während eben die Schalker Offensive auch noch, Jonas, fand ich, in Person von Frei, Salazar und Skarke überhaupt nicht zu sehen waren. Der einzige Schalker Lichtblick, und das muss man, glaube ich, objektiv so anerkennen, ah gut, außer vielleicht Fährmann, der ja in den letzten Wochen immer ganz gut war, war wenig überraschend Bülter, der ja auch eine gute Saison spielt, der wirklich der einzige ist da auf dem Feld, wie gesagt, Fährmann mal in Klammern, weil der ist ja ein gestandener Bundesligaspieler, aber Bülter aus meiner Sicht, aus dem Kader, der einzige, der es nächstes Jahr Stand jetzt noch verdient hat, Bundesliga zu spielen.
Genau, also wenn so eine Mannschaft
wie Bochum... wenn man dieses Spiel mal zugrunde
legt, ne? Die ganze Saison, also Bülter zeigt, dass wenn, sagen wir mal, so eine Mannschaft wie Bochum die Klasse hält, dass sie über Bülter nachdenken können. Also ein Bülter hat es verdient, Bundesliga zu spielen, auch wenn man es nicht direkt auf den ersten Blick sieht, aber ganz, ganz viele, glaube ich, sind wohl doch, und das haben wir ja auch vorher schon herausgearbeitet, im Schalker Kader einfach überdurchschnittliches Zweitliganiveau. Und das hat man vor allem an diesem Abend in Sinsheim ganz, ganz deutlich gesehen. Aber es war natürlich unsere Stärke, dass eben dieser Fakt, der ja eindeutig so ist, dass das eigentlich eine gute Zweitligamannschaft ist, das müssen wir auch erstmal zur Geltung bringen. Weil ganz, ganz oft hat es Schalke geschafft in dieser Saison, durch den Kampf, sogar gegen Borussia Dortmund, zu überspielen, dass sie eigentlich am Ball gar nicht erstligawürdig sind. Und wir haben das geschafft, ganz, ganz klar herauszuarbeiten, wo eben die Schwächen sind. Vor allem in Person eben, muss ich sagen, auch wenn es der Kapitän ist, aber die Temponachteile von Yoshida, die sind dann wohl ganz, ganz klar zum Tragen gekommen.
Ja, und dann natürlich noch der kleine Blackout von ihm, der zum Elfmeter geführt hat. Nochmal dazu, war jetzt natürlich kein Riesenpatzer, aber es war einfach, nichts, was vielleicht einem Führungsspieler so würdig ist, der auch die krasse Premier League-Erfahrung hat, die Yoshida hat, hat vielleicht auch was mit dem Tempo zu tun. Ich weiß es nicht, aber was sich auch deutlich eben gezeigt hat, ich habe letzte Woche darauf hingewiesen, wie torungefährlich Schalke letztlich ist. Sie sind weiterhin bei 21 Toren, jetzt aus 27 Spielen. Das ist wirklich viel, viel weniger als alle anderen. Beispiel Bochum hat 30 Tore. Und das war an diesem Nachmittag eben auch, an diesem Abend auch sehr, sehr deutlich zu sehen. Und deswegen hatte man eigentlich nie so richtig Sorge, dass es einem entgleitet, nachdem man eben 1-0 geführt hat, auch wenn es natürlich im Zusammenhang mit dem Elfmeter und so weiter trotzdem spannende Situationen gab.
Ja, nämlich die Chancen von Schalke, wie du es richtig gesagt hast, die kann man an einer Hand abzählen. Das war einmal der Kopfball von Yoshida ans Lattenkreuz, geschenkt. Ja. Also ich finde, bei Standards gegen uns gefährlich zu sein, das ist noch keine große Besonderheit, da sind wir einfach unfassbar schwach. Deswegen geschenkt diese Chance. Dann der Fernschuss von Bülter, der gefährlich nah am Lattenkreuz von Olli Baumann vorbeisegelt. Und dann noch kurz vor Schluss auch ein Schuss von Bülter, aber aus sehr spitzem Winkel, den Baumann auch pariert. Also wirklich schon, glaube ich, in der Nachspielzeit. Das waren drei Chancen. Ein Kopfball nach einem Standard und zwei Fernschüsse. Ansonsten kam nichts von den Schalkern, von denen, die mit 10.000 den Abstiegskampf annehmen wollten. Also da verstehe ich, dass Thomas Reis auf jeden Fall nicht zufrieden war mit der Leistung. Aber jetzt, wenn ich mal eine negative Sache auch noch herausarbeiten will, also ich verstehe, es ist momentan nicht die Zeit, auch über Schwächen von unserem Spiel zu reden, weil 3 Punkte, der Rest ist vollkommen Latte, aber wir können ja auch auf jeden Fall drüber reden, wir haben ja hier die Zeit, dafür sind wir ja da. Man muss eigentlich schon sagen, dafür, wie schlecht Schalke war, dafür, wie gut wir waren und dafür, wie viele Chancen wir hatten, wie viele hundertprozentige Chancen, Kramaric frei vorm Tor in Halbzeit 1, Bischoff komplett frei vorm Tor nach Matriciani-Ausfall. Wir haben am Ende dann doch 2-0 gewonnen mit einem Eigentor und mit einem Elfmeter, der sogar zweimal ausgeführt wurde. Also so richtig überzeugend von den Zahlen her ist das Ganze ja wohl doch nicht.
Ja, das kann man durchaus so sagen, ne? Auch wenn man die Expected Goals anguckt, da sind wir bei 2,2 und Schalke eben nur bei 0,6, das ist schon eine Hausnummer, aber ja, es ist sicherlich noch nicht immer so, dass die Mannschaft so 100% abgezockt ist wie in absoluter Bestform, ne? Nur weil wir jetzt 3 Spiele gewonnen haben, würde ich niemals so weit gehen, dass wir jetzt hier eine Mannschaft vorfinden, die unter anderen Bedingungen Euroleague spielen kann, da muss es ja offensichtlich Probleme geben, sonst wäre André Breitenreiter nicht so abgestürzt, sonst hätte Matarazzo nicht so lange Probleme hat gehabt, die Mannschaft zu stabilisieren, wofür man ihn übrigens auch loben muss. Es ist ehrlich gesagt ziemlich schwierig, eine Mannschaft wieder so zu stabilisieren, egal ob durch Glück oder nicht, nachdem man da so beschissen gestartet ist. Aber ja, Schalke ist einfach schlecht genug. Ne? Und wir haben jetzt auch Spiele gewonnen gegen Teams. Ich glaube, gegen Hertha muss man das ja auch eindeutig sagen, wo man einfach gesehen hat, dass es im Kader, aber auch zum Teil in der Mentalität, vielleicht in der Professionalität, ich weiß nicht genau, wie ich das formulieren soll, einfach Unterschiede gibt. Ne? Bremen ist da, denke ich, nochmal ein Unterschied. Die haben eigentlich eine sehr solide Saison gespielt, sind ja auch gerettet. Da passiert nichts mehr. Das kann man vielleicht ein bisschen höher bewerten, aber das muss man sich vielleicht nochmal klar machen. Nur weil wir laut unserer These jetzt die Klasse halten werden und so stabil sind, ist ja jetzt nicht alles wieder top. Ne? Mhm. Also das ist genau. Ja trotzdem eine der schlechtesten TSG-Saisons aller Zeiten.
Und das wird sie auch bleiben, weil, also sollten wir die Klasse halten, dann sind diese drei Spiele auf jeden Fall der Grundstein dafür. Weil stell dir mal vor, ohne diese 9 Punkte, wo wir jetzt wären. Deswegen, das ist am Ende der Schlüssel gewesen, egal wie es am Ende ausgeht. Und ja, klar, wir hatten jetzt die Qualität und das muss man auch natürlich Pellegrino Matarazzo hoch anrechnen, dass er vor allem, was ich Matarazzo jetzt hoch anrechne, ist nicht, dass er die Mannschaft jetzt für die drei Spiele in Schwung bekommen hat, sondern, dass er die Mannschaft, also mal böse formuliert, die Mannschaft, die er selbst gebrochen hat, 5 Spiele am Stück verloren unter Matarazzo, dass er selbst die Mannschaft nochmal drehen konnte. Das ist das, wo ich jetzt applaudiere. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass diese Mannschaft gegen Frankfurt, gegen Union Berlin auch nur ansatzweise auf einer Ebene wäre. Also ich glaube, am Ende der Saison werden wir sagen, die Mannschaft ist wohl doch zu gut gewesen, um in den Abstiegskampf zu kommen, aber hat auf keinen Fall zu keinem Zeitpunkt der Saison ihr Maximum rausgeholt.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die Mannschaft ist wohl doch zu gut gewesen, um in den Abstiegskampf zu kommen, aber hat auf keinen Fall zu keinem Zeitpunkt der Saison ihr Maximum rausgeholt.
Ja, ich denke, das ist eine relativ realistische Einschätzung. Lass uns doch auf zwei, drei Sachen nochmal ein bisschen genauer gucken, weil man darüber eigentlich fast reden muss. Also über einzelne kleine Situationen oder Beobachtungen. Mhm. Fangen wir doch nochmal ganz kurz an mit etwas, was du jetzt auch schon zweimal aufgegriffen hast. Und zwar mit der Stimmung und der Tatsache, dass es ja von den Medien jetzt oft als Auswärtsspiel bezeichnet wurde, beziehungsweise als Heimspiel für Schalke in Sinsheim. Jetzt muss man natürlich sagen, ne, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe mir tatsächlich auch, und manche werden jetzt lachen, weil sie, glaube ich, um der Qualität wissen, ich habe mir mehrere Stadion-Vlogs angeguckt, weil wir ja an Ostersonntag nicht im Stadion waren, um mir mal so ein bisschen ein objektives Bild zu verschaffen. Und ihr könnt euch natürlich denken, dass diese Vlogs jetzt nicht unbedingt sehr Hoffenheim-freundlich waren.
Von oder Schalke meinst mir du? Gar nicht. Vlogs von Schalke?
Nein, von verschiedensten. Es gibt ja auch, so. Es gab ein YouTuber war zum Beispiel da, der macht Stadion-Vlogs überall. Ne? Ah. Also das ist ganz, ganz wild. Der wohnt in Baden-Württemberg. Aber es spielt auch gar keine große Rolle. Und wie gesagt, erstmal meine ich ganz ehrlich, natürlich Respekt für die ganzen Schalker, die da wirklich ihren Ostersonntag dafür nutzen, nach Süddeutschland zu fahren und ihre Mannschaft zu unterstützen und dann eben natürlich auch eine sehr enttäuschende Leistung sehen. Aber man sieht es ja auch an den Fahnen und man sieht es ja auch eben an den Beobachtungen, wer wann in welchen Situationen jubelt. Erster Punkt, es waren keine 15.000 Leute. Natürlich waren das bestimmt über 10.000, ne? Aber man braucht sich das jetzt auch nicht so als Schalker hinrechnen, dass man da jetzt 50-50 gewesen wäre. Von der Lautstärke kann das gut sein, aber natürlich war das nicht so. Da wir ja sicherlich, das kann man ja auch mit Zahlen relativ logisch belegen, Wir haben knapp über 10.000 Dauerkarten. Ne? Mhm. Dann ist es natürlich naheliegend, dass ein paar tausend weitere noch reinkamen. Und natürlich, das ist auch jedem Sinsheimer oder jedem Hoffenheim-Fan bekannt, haben wir natürlich auch eine große Gruppe an Menschen, vielleicht auch Familien, die jetzt nicht so lautstark Stimmung machen. Nichtsdestotrotz lag vielleicht auch an der recht frohen Führung, war ich anhand dieser Vlogs doch relativ überrascht, wie gut die Stimmung eigentlich war. Auch von unserer Seite, was vielleicht so ein bisschen angepeitscht von den 10, 12, was auch immer, 1000. Tatsächlich saß ein Vlogger, ich glaube eigentlich VfB-Fan, im Bereich neben der Süd. Ich weiß nicht, das müsste O oder P gewesen sein. Kann das sein, Jonas? Ja. Mhm. Und da darf man ja nicht mit Fankleidung rein, aber er ist ja auch VfB-Fan, hat er deswegen natürlich kein Schalke-Trikot an. Und da muss ich doch sagen, nicht schlecht. Also natürlich profitiert auch unser Fanlager davon, wenn da mehrere tausend zu Gast sind und man sich so ein bisschen hochpeitscht. Im Vergleich dazu, wir waren auch mal im Stadion, Jonas, gegen Hannover oder gegen die Hertha, wo dann der Auswärtsblock eben nicht voll ist. Das macht schon einen Unterschied. Aber das muss man vielleicht nochmal kurz sagen. Trotzdem ist es sicherlich, und das ist was Besonderes für Schalke, überraschend, dass man, wenn man so schlecht spielt, insgesamt immer noch so einen Support hat. Ne? Bei den meisten Teams, und mit meisten Teams meine ich auch Teams, die schon lange, lange dabei sind. Vielleicht auch Teams sogar wie Mainz, wie Hertha, vielleicht auch Bremen, wo dann der Support nachlässt. Und bei Schalke ist es dann eben durchaus nicht so. Und da muss man einfach mal auch Respekt für zollen. Im Fernsehen war es ein bisschen schwer wahrzunehmen, Jonas. Ich weiß nicht, ob du dazu auch was wahrgenommen hast, aber das fand ich nochmal ganz spannend, weil eben die Medien das so als das Thema der Woche irgendwie ausgemacht haben.
Ja, dass die Medien darauf sich stürzen, ist ja eigentlich klar, weil die Leute das wollen. Aber erstens mal muss man sagen, wenn Schalke irgendwo hinfährt, ist es oft so, dass da wahnsinnig viele Schalker dabei sind. Also nicht nur gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim schlachtet man es natürlich aus, weil da wieder alle drüber lachen. Aber sei es drum. Und bei Schalke ist es auch wieder so, wenn da über 10.000 Leute nach Baden-Württemberg kommen oder in Baden-Württemberg sind, heißt das noch lange nicht, dass die aus dem Ruhrpott anreisen. Schalke ist ein Verein, der in ganz Deutschland Tausende an Fans hat. Ich könnte dir jetzt alleine aus meinem Bekanntenkreis 5 Leute sagen, und ich kenne jetzt nicht so viele Schalke-Fans, aber die alle, die nie nach in Ruhrpott reisen, aber so Spiele gegen Stuttgart in Baden-Württemberg, gegen Hoffenheim immer mitnehmen. Das ist einfach so. Schalke ist eine Mannschaft, die hat eben durch ihre erfolgreichen Phasen und natürlich auch durch die Bekanntheit der Marke, des Vereins, einfach überall in Deutschland Fans. Und es ist ja auch immer das Lustige. Darüber lache ich mich ja immer schlapp, darüber können wir ja immer kurz reden. Alle lachen immer über Bayern. Bayern hat nur Erfolgsfans, aber alle Vereine, alle, die riesige Fanlager haben, die großen Fanlager sind immer darauf begründet, aus einer erfolgreichen Ära, wo sie um die Meisterschaft mitgespielt haben. Immer. Es gibt keine Ausnahme. Das heißt, nur weil du jetzt nicht mehr erfolgreich bist, ist der Grundstein deines Fanlagers, Erfolgsfans aus den 70ern oder Erfolgsfans aus den 90ern, das ist immer so. Und dass da jetzt drüber gelacht wird, beispielsweise selbst Kaiserslautern profitiert noch aus den guten Jahren aus den 90ern. Gladbach, ehrlich gesagt, David, alle Gladbach-Fans, die in ganz Deutschland verteilt sind, sind die Erfolgsfans aus den 70ern, die keinen Bock hatten auf Bayern. Dortmund kann ein Lied davon singen, wie viele Leute in meinem Umkreis in den Jahren 2011 bis 2014 unter Klopp Dortmund-Fans geworden sind. Es ist Wahnsinn. Und dass man sich darüber immer schlapp lacht. Und ist doch logisch, dass so ein junger Verein wie wir das eben noch nicht leisten können und eben langsam wachsen muss. Für die nächsten Generationen wird es ganz normal sein, dass Hoffenheim in der Bundesliga spielt. Deswegen verstehe ich den Vergleich immer nie, dass man sich wundert, dass wir eben noch keine riesige Fanszene haben, während Schalke schon seit 15 Generationen eben die Fans weiterzüchtet. Also für mich ist es immer gar kein richtiges Thema wie für die Medien.
Ja, klar, das stimmt auf jeden Fall. Das ist aber dann wieder zu differenziert, um damit irgendwie Klicks zu generieren. Aber natürlich ist es wahr. Und sogar bei uns, von unserer kleinen Erfolgswelle unter Nagelsmann, profitieren wir natürlich fantechnisch immer noch. wo wir sicherlich deutlich mehr junge Fans gewinnen konnten als in der Zeit irgendwie unter Gisdol oder davor. Es ist ganz natürlich, dass eben mit ein bisschen mehr Erfolgen auch ein bisschen mehr Fans kommen und dass fast alle große Vereine große Zeiten hinter sich hatten, um eben da viele Fans zu gewinnen. Auch, keine Ahnung, die Eintracht, der VfB.
Bremen.
Der einzige Verein wirklich mit großer Fankultur, wobei groß in Anführungszeichen, ohne nennenswerte Erfolge, der mir einfällt, wäre jetzt zum Beispiel St. Pauli. Also das ist wirklich das Einzige, was mir gerade einfällt.
Mhm. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob St. Pauli wirklich so ein riesiges Fanlager hat oder eben nur ein sehr krasses für die Größe.
Ja, also ich glaube, St. Pauli ist jetzt von den Zahlen her nicht so krass, aber eben sehr bekannt aufgrund der Lautstärke. Ich glaube, da sind ja auch immer nur so 20.000, 25.000 Leute da, was natürlich für zweite Liga gut ist.
Und St. Pauli, glaube ich, hat auch nicht in ganz Deutschland so krass verteilt die Fans. Ja. Davon rede ich ja. Ich sag ja, wenn ein Verein in ganz Deutschland verteilt die Fans hat, ist das immer begründet wegen einer erfolgreichen Phase in der Vergangenheit. Und nur so entstehen dann solche Zahlen. Schalke wäre niemals mit 10.000 bis 12.000 Leuten in Baden-Württemberg gewesen an einem Ostersonntag, wenn nicht die ganzen Leute aus Baden-Württemberg auch ins Stadion gegangen wären. Dann wären es vielleicht 5.000, 6.000, 7.000 gewesen, aber niemals so krass. Und dann würde man auch gar nicht darüber reden.
Ja, trotzdem natürlich Respekt, wollte ich aber kurz mal drauf eingehen. Wobei man natürlich jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal ganz kurz was Negatives. Also laut meiner wirklich ehrlichen Schätzung waren da etwa 12.000 Schalker. Und mit Schalker meine ich wirklich Leute, die beim Tor für uns eindeutig nicht mitgejubelt haben. Dementsprechend doch mehr Hoffenheimer. Wenn ich mir jetzt aber den Zuschauerschnitt von uns angucke, dann merke ich ja doch, dass da eigentlich mehr Hoffenheimer sind. Das heißt, offensichtlich müssen sich einige wenige Tausend von den Schalkern sozusagen haben ausstechen lassen. Das finde ich schade. Ich glaube, wir haben einen Zuschauerschnitt jetzt von rund 24.000. Meistens natürlich der Gästeblock voll. Und dann fehlen ja irgendwo 3.000, 4.000. Weißt du, wie ich meine, Jonas? Verstehst du meine Rechnung? Das heißt, irgendwie können 3.000, 4.000 Hoffenheim-Fans nicht gekommen sein. Und die Plätze waren dann mit Schalkern besetzt,
weil David, Schalke ganz ehrlich, früher dran war oder so. Du hast dir die Antwort eben selbst gegeben. Du hast gesagt, die paar Tausend sind oft Familien. Erstens Ostersonntag, da bleibe ich mit meiner Familie eher daheim, anstatt ins Stadion zu gehen.
Okay.
Punkt 2, es müssen nicht viele sein, aber so kommen vielleicht auch Tausend zustande, die mit ihrer Familie nicht ins Stadion gehen, wenn Schalke kommt. Der muss ich jetzt nicht weiter ausbreiten, aber ich glaube, der Grund sollte auf der Hand liegen.
Ja, also wir waren ja auch mal gegen Schalke im relativ neutralen Bereich hinter dem Tor, also gegenüber von der S. Und die Stimmung ist da schon ein bisschen anders wie, weiß ich nicht, gegen die Hertha.
Ich weiß auch nicht, ob ich mit meinem 8-jährigen Sohn oder Tochter später mal in einen neutralen Block gehen würde gegen Schalke oder Dortmund oder gegen Frankfurt, sage ich dir ehrlich, so wie es ist.
Ja, okay, das könnte tatsächlich ein Punkt sein, ja. Na gut, aber lassen wir uns nicht so von diesen Medienthemen hier beeinflussen, sondern gucken nochmal auf was Interessanteres bezüglich des Spiels letztlich.
Genau.
Und ich habe nochmal auf etwas genauer geachtet, worüber wir in der letzten Folge auch geredet haben, über unser neues Spielsystem, in Anführungszeichen. Und wir haben ja weiterhin insgesamt mehr lange Bälle gespielt, insgesamt ja weniger diesen klassischen Spielaufbau über Kevin Vogt und Olli Baumann betrieben und hatten schon wieder deutlich weniger Ballbesitz. Lag natürlich auch wieder daran, an der relativ frühen Führung. Trotzdem früher, wenn wir jetzt nicht im Abschiedskampf gewesen wären, hätten mich 45% Ballbesitz schockiert. Und daran sieht man, finde ich, eine Sache, die wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen haben, dass diese Zeit, obwohl es jetzt gerade so erfolgreich ist, eben nicht die Zeit ist, in der wir Matarazzo so richtig fair bewerten können. Weil Matarazzo fährt jetzt eben die Taktik, wie kann ich die Mannschaft retten? Und hat deswegen das Spielsystem umgestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Spielsystem mit so wenig Ballbesitz gegen eines der schwächsten Teams der Liga Zukunft hat. Du warst ja, glaube ich, in den letzten Wochen ein bisschen anderer Meinung. Aber wie siehst du es denn jetzt Stand heute?
Wo ich dir hundertprozentig recht gebe, ist, dass wir Matarazzos Spielstil anhand dieser Saison nicht bewerten können. Das heißt, wenn er die Liga irgendwie hält, muss er auf jeden Fall die Chance bekommen, nächstes Jahr zu zeigen, wie er denn spielen will. Ich halte es dennoch nicht für ausgeschlossen, dass wir hier schon einen ansetzenden Spielstil von Matarazzo sehen. Gerade auch, wenn er jetzt in dieser Saison vielleicht Erfolge damit hat, weil es ja funktioniert. Und ich habe jetzt auch eine neue Statistik gehört. Das ist das Tor von, es war ja kein Tor nach einer Flanke, weil es war ja ein Eigentor
von Kral.
Genau, aber generell haben wir in dieser Saison schon 9 Tore erzielt nach Flanken aus dem Spiel heraus, was keine schlechte Statistik ist, in Anbetracht vor allem unserer Stürmer, die alle nicht riesig sind und alle keine Kopfballwunder sind. Wenn du das jetzt noch logisch, wir flanken einfach viel mit Angelino, mit Sko, mit Kadarzabek, wir sind einfach eine Mannschaft in der Fünferkette, wir flanken einfach gerne. Einziges Problem dabei ist, dass wir eben keinen 100%igen Kopfballspieler da vorne drin haben. Das heißt, 9 Tore mit einem Bebu, mit einem Dabur, mit einem Kramaric und mit einem Baumi finde ich schon gut. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Matarazzo vielleicht im Sommer einen großen Stürmer fordert, der nicht so schlecht ist wie Dolberg.
Mittlerweile ja sogar wieder fit, aber ja, könnte durchaus sein. Und ich habe, wie gesagt, grundsätzlich kein so großes Problem, damit mehr lange Bälle zu spielen. Aber ich finde es einfach ein bisschen befremdlich. Was man aber auch gesehen hat, und das finde ich dann wieder natürlich besser, dass man dann eben, wenn man nach einem langen Schlag den Ball verliert, direkt extremes Gegenpressing ansetzt, was gar nicht schlecht funktioniert. Aber ich finde, entscheidend wird das Ganze sein, dann in einer anderen Phase der Saison natürlich und gegen Mannschaften wie auf dem Niveau von Gladbach, Wolfsburg und so weiter. Wie funktioniert es denn gegen die und jetzt nicht gegen Schalke oder Bremen?
Ich glaube, gegen Schalke war der Plan ganz klar. Ich denke nur, ich habe die ganze Zeit im Kopf diese langen Bälle auf Bebu, ja, der dann halt Yoshida und Matriciani, egal ob er an den Ball direkt kam oder sie dann unter Bedrängnis gebracht hat, der einfach, es war dauerhaft durch diese langen Bälle Druck auf der Innenverteidigung. Und so eine Innenverteidigung, für mich die schlechteste IV der Liga, die musst du permanent unter Druck setzen. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert. Ich meine, die haben ja Fehler gemacht ohne Ende. Und ich glaube, deswegen war der Matchplan gegen Schalke absolut der richtige. Gib ihnen den Ball, sie wissen nichts damit anzufangen und setz sie permanent unter Druck, dann machen sie Fehler. Das waren die 2 Schlüssel.
Mhm. Gut. Interessant. So. Dann.
Ja, andere Sache. Eine Frage, die mir so im Kopf rumgeschwirrt ist. Ich habe mich sehr über eine Situation geärgert, als Kadarzabek einen kleinen Lupfer über die Verteidigung gespielt hat. Und dann ist Kramaric komplett frei aufs Tor zugelaufen in der ersten Halbzeit. Der Ball ist so 2-3 Mal aufgesprungen und er hatte wunderbar die Gelegenheit. Da war er noch vielleicht 9 Meter vom Tor entfernt, gute Position, Fährmann war auch noch nicht genau vor ihm. Er hatte die Chance, mit einem Dropkick mit dem ersten Kontakt den Ball in die Maschen zu zimmern. Kramaric ist nicht dafür bekannt, dass er Bälle zimmert. Und für was er sich dann entschieden hat, ist auch klar, er wollte Fährmann dann umkurven. Und in der Zwischenzeit wäre auch Brunner schon auf der Linie gewesen. Jetzt ist meine Frage an dich. Ist für Kramaric vielleicht die Zeit, auch in Hinblick auf so einen Spieler wie Cristiano Ronaldo, der, wie wir alle wissen, sein Spielstil in gehobenem Alter geändert hat, auch für Kramaric umzudenken, seinen Spielstil ein bisschen zu ändern. Weil vielleicht hat er einfach nicht mehr das Tempo, um die Verteidiger ständig zu umkurven mit seinen Haken, um am Torwart vorbeizukommen. Das ist mal meine offene Frage an dich.
Tendenz würde ich sagen nein, weil ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass er jetzt irgendwie in den 2-3 Jahren so viel an Tempo verloren hat. Und wir haben jetzt ja auch noch nie gesagt, dass Kramaric ein Spieler ist, der richtig viel Tempo hat. Ich denke ganz einfach, wenn Kramaric gut in Form wäre, hätte er den gemacht. Auch als Dribbling oder ihn reingezimmert. Man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass, wenn er den eben mit dem Dropkick hätte reinzimmern wollen, die Wahrscheinlichkeit gar nicht so groß gewesen wäre, dass der reingeht, sondern die Wahrscheinlichkeit auf eine Ecke sehr, sehr viel größer gewesen wäre. Aber ja, Kramaric wirkt bis jetzt immer noch nicht bei 100%, immer noch leicht verunsichert und liegt sicherlich auch daran natürlich, dass die ganze Saison mäßig läuft. Nichtsdestotrotz hat der Kollege 12 Scorerpunkte bis jetzt und das ist dafür gar nicht so schlecht.
Ja. Aber relativ unerklärlich, wie er dann doch so viele Scorer sammelt, weil er selbst, wenn er trifft, einfach nicht in Form wirkt.
Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was man jetzt von ihm erwartet. Und da ist er ja auch, würde ich sagen, unterschiedlichen Zielsetzungen ausgeliefert. Soll er es jetzt doch in vorderster Reihe versuchen? Soll er den Spielmacher machen? Mhm. Ist er so eine Art Flügel, der aber sehr, sehr viele Freiheiten genießt? Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er in den letzten Jahren, in der letzten Zeit irgendwie so eine klare Rolle hatte. Die hat ihm Hoeneß nicht gegeben, die hat ihm Breitenreiter nicht gegeben und Matarazzo. Und er konnte es natürlich auch noch nicht, weil er jetzt noch nicht so lange da ist. Aber die Trainer haben sich auch noch nicht gar nicht so klar entschieden, was ist Kramaric überhaupt? Ist Kramaric überhaupt noch ein klassischer Stürmer? Oder genau. Nicht? Es gab ja auch Spiele, wo er, wie gesagt, eindeutig Spielmacher war. Und das ist vielleicht sogar auch ein Teil des Problems.
Und darauf wollte ich jetzt auch Matarazzo loben. Für mich ist es ja wir haben ja mit zwei Stürmern gespielt und dann mit so zwei abgekappten Achtern, Zehnern hinten dran. Und es ist ja immer so die Frage, wer ist der zweite Stürmer? Also ist es Baumi neben Bebu oder ist es Kramaric neben Bebu? Wer ist der vorderste und wer ist leicht dahinter? Und ich finde es absolut die richtige Entscheidung, Baumi nach ganz vorne zu setzen und Kramaric eben nicht. Weil ich finde, dass wenn man sich entscheiden müsste, was Kramaric ist, früher war er beides so ein bisschen, früher war er spielerisch, irgendwie befreiter und war auch noch ein guter Knipser. Wenn man sich jetzt entscheiden müsste, was ist Kramaric für die Zukunft? Ist er unser Zehner? Ist er unser Spielmacher? Oder ist er unser Stürmer? Würde ich ganz klar sagen, auch mit Blick auf sein Tempo, dass er unser Spielmacher werden sollte, wenn wir in Zukunft mit ihm planen. Und dass man dann seine Rolle auch festigt als Spielmacher. Das heißt, man muss Kramaric so ein bisschen den Zahn ziehen, dass er jedes Mal bei jedem Ballkontakt 5 Haken schlagen muss. Er muss so ein bisschen wie ein Özil werden, der einfach nur die Pässe auf die Flügel verteilt und ab und zu vielleicht mal aus der Distanz draufschießt, aber er ist einfach nicht mehr unser Stürmer. Und ich finde, das muss ihm vielleicht mal so ein bisschen eingeimpft werden, dass man nicht mehr von ihm erwarten sollte, dass er mit jedem Ballkontakt irgendwie Wunderdinge tut, sondern einfach manchmal reicht es auch, wenn er als Spielmacher sich aufdreht, den Ball gut annimmt und eben den Ball auf die Seite zu Angelino passt. Das sollte auch reichen, weil manchmal habe ich da so das Gefühl, dass Kramaric immer noch das Mindset auf dem Platz hat, dass alles auf ihn schaut und alle nur von ihm Wunderdinge erwarten. Und ich tue das beispielsweise gar nicht mehr. Für mich ist er einer von 11 Spielern, der völlig zu Recht in der Startaufstellung steht, aber viel mehr mittlerweile nicht mehr.
Ja, verstehe ich völlig. Ist natürlich sicherlich auch ein Problem, dass er in der Nationalmannschaft häufiger einfach auch als Stürmer gespielt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es zuletzt war. Ob das zuletzt auch noch der Fall war oder ob er da jetzt auch häufiger mal hängende Spitze oder Zehner oder wie auch immer gespielt hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er da häufig auch eben die Stürmerposition beglitten hat und das ist vielleicht auch nochmal nicht ganz so einfach, aber ich finde, aktuell ist auch gut, wie er im Moment eingesetzt wird, wenn man das jetzt mal so konsequent weiter durchzieht, aber das war irgendwie in den letzten Jahren einfach nicht der Fall und ja, dementsprechend war das jetzt von Kramaric ein relativ unauffälliges Spiel, blieb da deutlich im Schatten von Bebu und Baumi, die da gewirbelt haben ohne Ende. Und vielleicht reden wir jetzt im Zusammenhang mit dem Spiel noch ganz kurz über vielleicht die spannendste Szene, bevor wir über das Bayern-Spiel sprechen, über Bebu und seinen doppelten Elfmeter. Also Bebu, wie gesagt, insgesamt mit einem Top-Spiel, hätte sein Spiel aber gegebenenfalls ein bisschen versauen können, wenn dieser zweite Elfer nicht reingegangen wäre. Wie bewertest du denn einerseits die Entscheidung, dass Bebu schießt und andererseits die Ausführung der beiden Strafstöße?
Wir hatten ja eine kleine Wette am Laufen, weil wir gemerkt haben, dass Sko nicht da ist und Kramaric schon ausgewechselt wurde und hatten dann kurz Zeit zu wetten, wer denn schießt. Und wir können es schon mal auflösen, keiner von uns hatte Bebu, das heißt, keiner von uns hat gewonnen. Ich habe ja gesagt Rudi, dass ich einfach dachte, komm, warum nicht? War vielleicht auch ein bisschen naiv von mir, weil er dieses Jahr einfach nicht die Rolle in der Mannschaft hat, die er sonst hat.
Grundsätzlich aber sehr erfahren einfach.
Genau. Und du hast Baumi gesagt, das war, glaube ich, der bessere Tipp, weil ich glaube, Baumi wollte auch schießen. Aber dennoch, als sich Ilas den Ball genommen hat, habe ich sofort gedacht, verständlich. Weil er hat einen super Auftritt bis jetzt gehabt und war super selbstbewusst bis zu dem Zeitpunkt. Und deswegen fand ich die Entscheidung absolut richtig. Ja, ich meine, über den ersten Elfmeter brauchen wir nicht viel reden. Er verzögert, um zu gucken, wo Fährmann hinspringt. Wenn du in Superzeitlupe das Ding anguckst, Fährmann liegt schon vorher. Jetzt muss einfach nur Bebou in der Lage sein, wie ein Spieler, der eben verzögert, auch sich dann für die andere Ecke zu entscheiden. Also der war einfach wahnsinnig schlecht geschossen. Er verzögert, guckt Fährmann an, Fährmann liegt schon und er schießt ihm trotzdem in die Arme. Da war sein zweiter Elfmeter, wo er einfach gesagt hat, komm, ich baller den einfach in irgendein Eck, war dann schon deutlich besser.
Ja, und natürlich insgesamt auch Glück dabei in doppelter Hinsicht ein bisschen, macht ja aber nichts, weil ja auch dann zusätzlich von Schalke gar nicht so viel Torgefahr ausgegangen ist, auch in der Folge nicht. Freut mich aber trotzdem sehr für Ilas und auch, dass er eben jetzt in die Kicker-Elf des Spieltags wieder mal berufen wurde. Und das setzt dem Ganzen natürlich die Krone nochmal auf, letztlich. Vielleicht noch ganz kurz, ich glaube, das ist auch nicht ganz einfach. Du hast bestimmt auch nochmal eine Wiederholung des Spiels gesehen und verfolgt, wie knapp das eigentlich war. Aha. Also Ralf Fährmann war tatsächlich nicht mit beiden Füßen auf der weißen Linie und damit zu weit vorne. Ein Fuß muss ja bei der Ausführung die Linie noch berühren, das wissen mittlerweile auch alle. Das wurde auch schon ein paar Mal zurückgepfiffen, wenn auch nicht ständig. Jetzt hat aber das Ganze natürlich wieder dieses Geschmäckle von, dass das eine ganz, ganz komische Stimmung ausgelöst hat im Stadion, auch bei uns zu Hause sitzend. Und in dem Zuge hat Michael Ballack am Wochenende gesagt, ne, den du ja auch ein bisschen kennst, er ist nicht bereit, das weiterhin zu akzeptieren, weil die Fans darunter leiden und ist lieber bereit zu akzeptieren, dass es Fehlentscheidungen gibt, als dieses Hin und Her im Stadion. Tor, doch kein Tor, Elfmeter, doch nochmal Elfmeter und so weiter. Würdest du das allgemein, jetzt nicht auf die Situation gemünzt, auch so sagen, dass du auch bereit bist, mehr Fehlentscheidungen zu akzeptieren und dafür Irritationen im Stadion und so weiter zu vermeiden?
Ja, wir haben jetzt schon so lange den Videobeweis. Ich war, bevor seiner Einführung, war ich starker Befürworter. Mittlerweile, nach so vielen Jahren Videobeweis in der Bundesliga, sehe ich immer noch so viele Situationen, wo es wahnsinnig schlecht läuft und wo es mir manchmal lieber wäre, es wären einfach menschliche Fehler, anstatt, also es sind ja immer noch menschliche Fehler, aber ein menschlicher Fehler nach 100 Minuten Videobeweis ist so viel ärgerlicher als ein menschlicher Fehler, der einfach mal passiert. Und ich glaube, der richtige Weg, und die Meinung habe ich jetzt auch schon seit mehreren Saisons, dass ich sage, alle Fans wären mittlerweile sensibilisiert, zumindest für die nächsten Jahre, durch diesen Testballon VAR, wären wir jetzt alle bereit, Fehlentscheidungen zu tolerieren und zu akzeptieren. Weil ich finde, vor der Einführung des Videobeweises waren wir schon an einem Punkt, wo die Schiedsrichter sehr, sehr oft hart angegangen wurden für jede Kleinigkeit. Und deswegen fand ich es auch richtig, dass der damals kam. Jetzt könnte man den Schritt zurückgehen und könnte sagen, wir machen ihn wieder weg. Und jeder Fan wäre so ein bisschen froh und würde sagen, auch nach einer Fehlentscheidung von einem menschlichen Schiedsrichter, oh, war zwar eine Fehlentscheidung, aber Gott sei Dank war es wenigstens eine, weißt du, noch früher, als der VAR war, das war auch eine Scheiße. Aber, und da ist Michael Ballack, auch wenn ich seine Meinung teile, ist er zu naiv, das wird nicht mehr passieren. Wir sind an einem Punkt, der VAR wird einfach nur noch weitergemacht und weitergemacht. Der wird einfach nur verbessert, so wie es bei Technologie immer ist. Und dass der jemals wieder wegkommt, halte ich für absolut ausgeschlossen.
Ich auch. Es geht ja auch um Professionalisierung. Und natürlich, bei allem Ärger, passieren jetzt insgesamt weniger Fehler. Es geht natürlich auch mehr Zeit ins Land und es ist nervig. Aber es passieren natürlich insgesamt weniger Fehler. Es gibt keine Abseitsfehlentscheidungen mehr. Oder ganz, 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 ganz wenige. Früher gab es ständig Abseitsfehlentscheidungen. In jeder Sportschau war in einem von fünf Spielen eine Fehlentscheidung. Aber ja, das wäre jetzt die entscheidende Frage. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass der VAR nicht abgeschafft wird. Das Einzige, was wir ja auch ab und zu sagen, was man sich vorstellen könnte, ist, dass man klarer darauf pocht, zu sagen, VAR, melde dich nur bei einer klaren Fehlentscheidung. Und da sieht man jetzt wieder das Problem. Für das menschliche Auge war das, was Fährmann gesagt hat, keine klare Fehlentscheidung. Aber er befolgt die Regel halt nicht. Mhm. Ne? Er hat eben beide Füße eindeutig nicht auf der weißen Linie, auch wenn es da vielleicht nur um 10 Zentimeterchen geht, aber 10 Zentimeterchen sind laut Reglement eindeutig. Ne? Genauso wie irgendwie du ab 67 km/h geblitzt wirst, wenn 60 ist, und mit 66 aber nicht, wegen der 10% Toleranzgrenze.
Ja, man muss halt überlegen, wo will man im Fußball hin, und in der Situation, auch wenn es jetzt gut für uns war, man muss sich nur mal den umgekehrten Fall vorstellen, Olli Baumann hält einen Elfmeter, wir rasten alle komplett aus und danach kriegt er nochmal eine zweite Chance. Es ist zum Kotzen. Und ich finde, natürlich ist es ein extremer Nachteil für den Schützen, wenn der Torwart zu früh rauskommt, aber in dem Fall finde ich, dass es die Regel geben darf, aber bitte, in manchen Situationen, wo es Sinn ergibt, gib doch dem Schiedsrichter irgendeine Funktion, dem echten Schiedsrichter. Dann sagt man, die Regel gibt es, aber diese Regel ist nichts für den VAR, weil sonst wiederholen wir in Zukunft jeden Elfmeter. Diese Regel hat der Schiedsrichter mit seinem menschlichen Auge zu kontrollieren. In diesem Fall wäre es dann eben so gewesen, vermutlich, dass das Tor von Bebou nicht gezählt hätte. Also, dass er nicht gemacht hätte, sozusagen. Der erste Elfmeter hätte gezählt, der Schiedsrichter hätte es nicht erkannt. Im Nachhinein hättest du es dir angeguckt und hättest gesagt, oh ja. Aber wenn man ganz klar kommuniziert, in diesem Fall greift der VAR nicht ein, dann ist es doch auch gar kein Problem. Weil es ist ja wirklich absolut zum Kotzen, dass Fährmann sich da feiert wie der König, auch zu Recht. Und das dann wegen 5 Zentimeterchen, was wirklich keinen Ausschlag gegeben hat für den schlechten Elfmeter von Bebou, darf er dann nochmal. Boah, finde ich so furchtbar. Also einfach, wie es eigentlich fast mit allen Entscheidungsträgern ist, es sind einfach keine klugen Köpfe daran, zu überprüfen, wie der VAR weitergehen soll und was der VAR überhaupt überprüfen soll. Und es ist wirklich einfach eine grauenhafte Situation, da bin ich völlig bei Michael Ballack. Der Fußball geht mehr und mehr. Also, ich will jetzt nicht so polemisch werden und sagen, hier, der Fußball geht kaputt oder populistisch werden, aber irgendwie ist es schon so ein bisschen.
Ja, und vielleicht ganz abschließend nochmal ganz kurz das, was wir ja vor Monaten schon gesagt haben, was wir uns wirklich wünschen würden. Und ich glaube, das würde auch den meisten Fußballfans helfen, die damit hadern, dass eben wirklich nur eingegriffen wird, wenn der VAR klar sieht, der Schiri hat sich geirrt auf dem Platz und der Schiri auf dem Platz darf nicht mehr nachgucken. Ja. Ne? Wenn ich hier den Kack-Bildschirm habe, oder die haben ja mehrere Bildschirme, und sehe eindeutig, okay, das war kein Elfmeter, obwohl der Schiri den Elfmeter gegeben habe, sage ich Bescheid, du Digger, das war kein Elfmeter und damit hat sich die Sache. Oder auch andersrum, ne? Wenn der Schiri etwas übersieht und es müsste Elfmeter geben und der VAR hat sich das in 3 Zeitlupen angeguckt und sieht eindeutig Kontakt, den muss man geben, dann entscheidet das verdammt nochmal der VAR selbst, auch um Zeit zu sparen.
Ja, also so wie es momentan gehandhabt wird, ist es einfach schlecht, aber ja, das Ding ist, immer wenn die Leute, die was zu sagen haben, darüber nachdenken, wie man was verbessern kann, also was läuft gerade schief, das und das, wie können wir das verbessern, wird nicht darüber nachgedacht, mal Sachen wegzunehmen, sondern es wird immer nur geguckt, ja, was könnte man denn noch für einen technischen Fortschritt nutzen, weißt du? Anstatt zu sagen, ja, okay, das war Quatsch, da hat jetzt der VAR, wir gehen wieder back to the roots. Und ich glaube, so ein Mittelding wäre die Lösung. Klar, natürlich bei Abseits, keine Frage. Oder bei der Torlinientechnik, Weltklasse. Aber bei so unfassbar subjektiven Sachen. Das ist ja immer, ein Roboter kann nicht über subjektive Sachen entscheiden und genau das versuchen wir halt momentan.
Ja, und dann lassen wir doch dieses Kapitel einfach mal so stehen und gehen dann weiter. Wollen aber eine Erkenntnis vielleicht noch kurz nennen, bevor wir konkret über das Bayern-Spiel reden, die uns beiden aufgefallen ist. Ich glaube, kurz nachdem wir das Spiel gesehen haben, und zwar jetzt nach diesen 3 Siegen aus 3 Spielen, steht Pellegrino Matarazzo genau an dem Punkt, an dem er stand, als er das Team übernommen hat, von André Breitenreiter. Er hat auch den gleichen Punkteschnitt, Jonas. Etwa 1,15 hatten beide Coaches. Und ja, im Prinzip wurde das ganze Team jetzt wieder auf 0 zurückgesetzt. Von vor 8 Spielen müsste es gewesen sein.
Ja, das heißt, jetzt kann es richtig losgehen. Also das ist nur ein lustiges Bild. Er ist erstmal 5 Schritte zurückgegangen, um jetzt wieder 5 nach vorne zu gehen. Und ja, du kannst natürlich nie wissen, wie es mit einem Breitenreiter weitergegangen wäre. Aber Stand jetzt hätte von den Zahlen her der Trainerwechsel oder hat noch nichts bewirkt. Aber vielleicht, wenn er es am Ende schafft, jetzt noch den 14. Platz zu sichern oder ja, zumindest den Klassenerhalt früh sicher zu machen, dann kannst du zumindest nicht Rosen vorwerfen, dass es ein Fehler war, Breitenreiter rauszuwerfen. Weil das Ziel von Materazzo ist der Klassenerhalt und wenn er es schafft, Mission completed und weiter geht's. Mehr kannst du nicht sagen.
Ganz genau. Und das Spiel gegen den FC Bayern München wird in diesem Zusammenhang ja vermutlich keine Rolle spielen. Ein Team, das zwar zuletzt nicht gut drauf ist, ne, wirklich ein ganz, ganz schlechter Start unter Thomas Tuchel. Ich würde sogar fast vermuten, das ist einer der schlechtesten Starts eines Bayern-Trainers in den letzten 10, 20 Jahren gewesen sein dürfte. Aber ich würde das nicht unbedingt als Vorteil sehen. Ich würde das vielleicht sogar eher als Nachteil sehen, dass man da jetzt gegen City verloren hat, gegen Freiburg verloren hat und eben die Bilanz von Tuchel so schlecht aussieht. Oder machst du dir jetzt doch ein bisschen Hoffnung, Jonas?
Obwohl in der Bundesliga hatte Tuchel einen guten Start. Wenn du DFB-Pokal und Champions League ausklammerst, er hat gegen Dortmund gewonnen und danach gegen Freiburg gewonnen und zwischendrin gab es halt die kleinen Störfaktoren, dass sie aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind und, machen wir uns nichts vor, ich glaube, es gibt noch ein Rückspiel, natürlich, aber sie sind auch aus der Champions League ausgeschieden. Ich kenne eine Person, die kennen wir auch ziemlich gut, mit den Initialen JN. Ich glaube, die hat gestern Abend beim Spiel City gegen Bayern herzhaft gelacht. Also,
sicherlich.
Ja, ich glaube, da wird gerade über einiges diskutiert bei den Bayern an der Säbener Straße. Aber du hast jetzt gefragt, ich soll es auf die TSG beziehen. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Es ist immer so gewesen, wenn Bayern in der Champions League schlecht waren, dann gab es danach ein Feuerwerk in der Bundesliga. Ich glaube, und da versuche ich es jetzt gar nicht schön zu reden, dass wir am Wochenende überrollt werden. Aber ich finde, das ist auch gar kein Problem. Das haben wir uns verdient durch die 3 Spiele jetzt gegen Hertha, Bremen und Schalke.
Ja, das deckt sich ehrlich gesagt auch mit meinem Gefühl. Und ist ja auch daraus abgeleitet, dass wir ja vermuten, und das ist ja auch das einzig Logische, dass unser Team durch diese 3 Spiele nicht wieder erweiterte europäische Spitze ist. Ne, sondern einfach nur gezeigt hat, okay, wir sind doch zu gut zum Absteigen, Stand jetzt. Und dementsprechend rechne ich auch damit, dass der FC Bayern uns da klar dominieren wird. Auch wenn es insgesamt bei den Bayern natürlich deutlich schlechter läuft, als in den letzten Jahren, als auch in der Liga. Ne? Man kann das auch ganz gut vielleicht zeigen. Die Bayern sind zum Beispiel sehr, sehr torgefährlich, haben jetzt auch wieder ein kleines Polster auf Platz 2. Aber wenn man sieht, dass zum Beispiel der beste und erfolgreichste Scorer, Jamal Musiala, nur 21 Torbeteiligungen hat, ist es für Bayern-Verhältnisse, auf die letzten Jahre gerechnet, sehr, sehr wenig. Ne? Wenn man sich da mal die Zahlen anguckt, was da Lewandowski und Müller in den letzten Jahren gerissen haben, sind 21 Scorer aus 27 Partien sehr überschaubar. Und auch im Gegentorbereich sieht es bei weitem nicht mehr so gut aus. Und das würde ich gar nicht unbedingt an Sommerfest machen.
Ja, es ist einfach, jetzt hast du wieder gemerkt vor dem Spiel gegen City, wie kurios das eigentlich gerade ist. Ich will die Qualität von Erik-Maxim Choupo-Moting nicht schmälern. Der hat internationale Klasse, hat er bei Paris gezeigt, hat er jetzt gezeigt. Aber der hat mit Sicherheit kein Weltformat, da machen wir uns nichts vor. Und trotzdem, auch natürlich dadurch, dass Mané erstens im Sturm überhaupt nicht funktioniert und zweitens generell in der sogenannten Farmers League überhaupt nicht funktioniert. Dadurch guckt alles auf Erik-Maxim Choupo-Moting. Choupo-Moting ist der Lewandowski-Ersatz. Allein das ist ja schon witzig. Und die ganze Bayern-Szene war geschockt, als sie erfahren haben, dass Choupo-Moting gegen City ausfällt. Und das war ein großer Faktor. Die hatten überhaupt nichts, Bayern konnte überhaupt nichts nach vorne auswirken, weil vorher vorne ein Anker gefehlt hat. Gnabry komplett ungefährlich. Also es war wirklich gestern ein unfassbar einseitiges Spiel. Und natürlich auch, man muss sagen, City hat es auch phänomenal gemacht. Also was ein Haaland da vorne treibt, das ist schon nochmal eine ganz andere Qualität, als das bei Dortmund gezeigt hat.
Ja, und dann hat man ja auch noch, ich habe das Spiel ehrlich gesagt nicht verfolgt, aber auch noch relativ kurioserweise Müller rausrotiert, was sich jetzt rückblickend wahrscheinlich auch als Fehler rausgestellt hat.
Aber ist nicht unsere Baustelle, aber unter Nagelsmann hätte Müller gespielt. Muss nicht besser oder schlechter gewesen sein, aber nur als Fakt, unter Nagelsmann hätte Müller gespielt.
Naja, und wie gesagt, Gnabry hat ja Neuner gespielt, sehe ich das richtig? Und
genau, ja.
Der wurde ja, sagen wir mal so, doch für diesen Auftritt nicht besonders gut rezensiert, sage ich mal.
Ja, also generell, ich glaube, die Stimmungslage ist ein bisschen schwierig. Sommer rettet in ganz, ganz vielen Situationen Bayern in dieser Saison bis jetzt den Arsch. Auch gegen City hätte es höher ausgehen können ohne Sommer. Und trotzdem wird jetzt Sommer so ein bisschen angefeindet, dass er zu klein wäre mit Blick auf das erste Tor von Rodri, der da in den Winkel fliegt. Und natürlich kann es sein, dass Neuer mit 1,95 da irgendwie dran gekommen wäre. Aber du musst auch mal sehen, für Größe kann ja Sommer nichts. Ich meine, die haben den noch gekauft. Und Sommer rettet denen gerade in so vielen Situationen den Arsch. Ich finde, das ist eine Situation, die ist auch ein bisschen respektlos gegenüber Sommer.
Absolut. Man versucht jetzt halt irgendwie einen Schuldigen zu finden.
Einen neuen Juan Bernard.
Ja, hilft uns, wie gesagt, leider sehr, sehr wenig. Die Bayern werden uns sehr, sehr wahrscheinlich dominieren. Und ja. Aber ich weiß nicht, ob uns da die breite Brust besonders weiterhilft.
Ja. Aber durch meine Sympathie mit Julian Nagelsmann muss ich schon sagen, ich habe es gestern ein bisschen genossen.
Ich fand's schon lustig. Glaube ich. Ich bin jetzt auch nicht massiv traurig, dass sie da verloren haben und bin ich eigentlich auch nie. Es ist einfach nur schade, wenn deutsche Teams in Summe sehr, sehr schlecht abschneiden.
Genau, grundsätzlich bin ich schon in der Champions League für die Deutschen. Das kann ich dann auch sehr gut ausblenden meistens, was es jetzt mit der TSG zu tun hat. Aber in diesem Fall war das jetzt schon alles so kurios, dass ich schon echt lachen musste, als das eingetroffen ist, was viele erwartet hatten.
Ja, vielleicht noch ganz kurz was Positives von mir zum Abschluss. Die Personalsituation bei der TSG sieht immerhin wieder sehr, sehr gut aus, wenn alles so kommt wie erwartet. Denn Robert Sko trainiert wieder durch, dürfte auf jeden Fall im Kader stehen. Ich würde nicht vermuten, dass er direkt startet, weil Angelino doch eine relativ gute Phase hat. Wobei natürlich ein Spiel gegen Bayern was ganz, ganz anderes ist als ein Spiel gegen Schalke. Aber exakt. Das ist ja unser Thema hier schon immer gewesen. Und Kevin Vogt, der angeschlagen raus musste, dürfte auch wieder fit werden. Und last but not least ist sogar Jakob Brun-Larsen wieder im Mannschaftstraining angekommen. Das heißt, es fehlt nur noch Munas Dabur gelb gesperrt, rot gesperrt. Und wir können dementsprechend aus dem Vollen schöpfen, was aber die Situation nur minimal verändert, finde ich.
Genau, und auch Prömel war ja dann gegen Schalke nicht im Kader. Da ist jetzt jede Woche natürlich ein Schritt für Prömel. Vielleicht gegen Bayern ist er im Kader, vielleicht auch nicht. Muss man einfach beobachten, weil ein Kandidat für die Startelf, weiß ich nicht mal, ob er das überhaupt in dieser Saison nochmal wird.
Aber er ist auf jeden Fall,
ja,
laut den Daten, laut den Infos, die ich habe, jetzt wieder fit, einfach weil er regelmäßig wieder im Mannschaftstraining ist.
Genau.
Und also es kann jederzeit soweit sein. Natürlich hat er noch Rückstand. Genau, es kann soweit sein.
Thema Mittelfeld. Thomas Delaney war ja aus Leistungsgründen oder wie Matarazzo gesagt hat, aus Gründen, also er hat sich für die anderen und gegen Thomas Delaney entschieden. Er war nicht im Kader, ohne verletzt zu sein. Schon kurios.
Ja, ein massiver Schlag in die Magengrube, würde ich ehrlich gesagt sagen. Wenn man dann auch nochmal guckt, wer da auf der Bank sitzt. Natürlich kann ich das Argument verstehen, dass es mehr Sinn macht, einen Rudi auf die Bank zu setzen, als einen Delaney, gerade in der aktuellen Form. Aber es saßen ja auch noch andere auf der Bank.
Genau.
Wie beispielsweise Bischoff, Tuhumshu, Stiller. Und vor diesem Hintergrund ist es schon heftig. Und ja, jetzt muss man aber trotzdem ehrlich sagen, dass Thomas Delaney entgegen vieler Erwartungen von unterschiedlichsten Seiten überhaupt nicht funktioniert hat bisher.
Genau, und wenn Prömel zurückkommt, ist natürlich, sieht es für Delaney auch nicht gerade besser aus. Also dem seine Zeit ist dann nach dem 34. Spieltag sehr, sehr wahrscheinlich auch bei uns vorbei. Genau, also die Entscheidung, wie es Matarazzo gesagt hat, ist ja am Ende zwischen Rudi und zwischen, wie heißt er jetzt nochmal? Jetzt habe ich es vergessen. Von wem? Boah, Delaney. Stiller? Delaney. Nee, zwischen Rudi und Delaney gefallen.
Er hat sich für Rudi entschieden. Das hat Matarazzo gesagt, ja.
Genau, genau. Und das heißt so, jemand wie Tuhumchu ist auf jeden Fall im Kader gewesen. Das heißt, momentan muss sich ein Delaney und ein Rudi hinter Tohumcu und hinter Stiller die Rolle gefallen lassen und kann ich sogar wirklich leistungstechnisch auch verstehen. Und vor allem natürlich hinter einem Becker. Und Becker macht es jetzt seit zwei Spielen sehr, sehr gut, ist sehr, sehr fleißig, ist gut am Ball, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass der in dieser Saison noch sowas ansatzweise wie ein Stammspieler wird.
Ja, der passt da ganz gut rein, ist natürlich noch ein bisschen wild, ist jetzt auch niemand, der den entscheidenden Pass an den Mann bringt, aber gefällt mir auch gut, muss ich sagen, ja. Und gucken wir mal, ob diese Aufstellung so beibehalten wird. Ich würde tatsächlich spontan dazu tendieren, wieder die gleiche Elf aufzustellen, ehrlich gesagt.
Ja, auch wenn ich ehrlich gesagt ein bisschen Bauchschmerzen mit der Doppel-6 Geiger-Becker gegen Bayern hätte. Aber so viele defensive Sechser außer Delaney haben wir ehrlich gesagt nicht im Kader. Und dass Delaney auf einmal wieder Stamm spielt gegen Bayern, halte ich für ausgeschlossen. Nee. Das heißt, ich glaube, wir werden mit der gleichen Aufstellung wieder reingehen. Und wie gesagt, meine Prognose habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, so ein schönes Wochenende wird es für uns nicht. Aber ich lasse mich sehr gerne eines Besseren belehren.
Ja, ich bin da sehr gespannt. Und insgesamt ist es weiterhin so, dass wir von allen Bundesliga-Teams die drittbeste Bilanz gegen die Bayern haben. Deswegen warten wir es mal ab, hoffen das Beste und lasst euch von uns eure Meinung nicht ändern, wenn ihr da mit einem deutlich positiveren Gefühl reingeht. Mein Gefühl ist trotzdem eben positiv, wenn ich jetzt die Tabelle eben angucke und sie vergleiche mit der von vor 4 Wochen.
Genau, und selten hat eine Floskel so gut gepasst, wie jetzt folgt dem Spiel gegen Bayern. Wir müssen nicht, wir können. Und das haben wir uns erarbeitet und das sind doch jetzt erstmal nach so vielen schlechten, schlimmen Wochen jetzt erstmal doch ein schöner Lichtblick am Ende der Folge.
Absolut. Und damit entlassen wir euch doch jetzt nach schönen 60 Minuten, hoffe ich doch. Wünschen euch ein schönes Fußballwochenende und bedanken uns bei euch fürs Einschalten.
Genau, macht's gut, ciao, ciao.
Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.